Die Digitalisierung und wir. Der Technologie-Podcast mit Alex und Florian.
Hallo Alex, einen schönen guten Morgen.
Ja, hallo Florian.
Auch hier im Podcast nochmal alles Gute zum Geburtstag. Du hattest ja gerade gefeiert.
Vielen Dank, Florian. Ja, ich habe auf einer Karte gesehen, ich bin jetzt 29 plus.
Plus, genau.
Stand auf einer Geburtstagskarte, alles Gute zum 29. plus Geburtstag. Hat mir sehr gefallen, muss ich sagen, ja.
Sehr schön. Und ich hoffe, du bist wieder fit. Ich habe ja aus gesicherter Quelle, dass es bei der Feier am Wochenende dann doch ein bisschen länger ging.
Ja, wir hatten ja reingefeiert und dann ging es halt zwangsläufig bis nach Mitternacht. Aber wir haben es, glaube ich, alle recht gut überstanden, trotz des 29-Plus-Alters. Ja, also ging da doch echt gut.
Das freut mich zu hören. Und dann haben wir die Energie heute für eine weitere Folge zum Thema KI. Wir haben ja in der letzten Folge ausführlich über ChatGPT gesprochen. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen heute nochmal etwas allgemeiner über diese sogenannte generative KI sprechen. Generative KI, das sind ja diese Algorithmen, mit denen man Inhalte erstellen kann, sei es eben Texte wie in ChatGPT. Es gibt aber auch Tools, mit denen man Bilder, mit denen man Videos, mit denen man Ton, Audio erstellen kann. Und da wollen wir heute mal drüber reden. Und das ist natürlich jetzt super praktisch, denn wir haben hier einen Experten dabei, nämlich dich, Alex.
Ach, danke schön, Florian, ja.
Du hast dich in den letzten Monaten intensiv mit diesen Tools beschäftigt, denn du hast ein Buch geschrieben, habe ich gehört, genau zu dem Thema generative KI. Erzähl doch mal ganz kurz, wie heißt das Buch und worum geht's?
Ja, danke, Florian. Das Buch heißt KI für Content Creation. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, habe ich mich jetzt mit den KI-Tools beschäftigt wegen dem Buch oder habe ich das Buch geschrieben, weil ich mich mit den Tools beschäftigt habe? Vermutlich ist es so eine Kombination aus beidem. Das Buch ist tatsächlich eine praktische Anleitung zur Nutzung von KI-Technologien. Florian, wir haben jetzt in unseren Podcast-Folgen auch häufiger über KI gesprochen, haben häufig theoretische Konzepte nahegelegt, haben erzählt, warum Attention is all you need so eine große Bedeutung hat, also die grundlegenden Dinge. Und im Buch gehe ich dann allerdings ganz, ganz stark auf die praktischen Nutzungsmöglichkeiten ein. Wie kann man Inhalte erstellen? Wie kann man aus Pressemitteilungen Blogposts machen? Wie kann man aus Blogposts Facebook- oder LinkedIn-Nachrichten machen? Wie kann man dazu noch schöne Bilder erstellen? Wie kommt man dann zu schönem Audio- und Video-Content KI gestützt? Und da haben wir natürlich dann auch wiederum unseren Podcast mit involviert, weil unser Podcast ist das Audio-Vorzeigemodell, das dann auch im Buch beschrieben wird.
Okay, da wollen wir unbedingt nachher auch nochmal drüber sprechen. Aber ich dachte mir, vielleicht fangen wir mit den Bildern an und vielleicht fangen wir ganz vorne an mit dem Cover vom Buch. Und das Cover vom Buch, das ist eigentlich interessant in zweierlei Hinsicht. Zum einen zeigt es, glaube ich, wirklich gut, worum es in diesem Buch geht. Ich beschreibe es mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer. Auf dem Cover sieht man eine Frau, die an einem Tisch sitzt mit Zettel und Bleistift. Und ja, sie sieht so aus, als ob sie sich gerade Gedanken macht, ein bisschen brainstormt, vielleicht, was sie in dem nächsten Blogpost schreiben kann, was sie in den nächsten Newsletter packen will. Also es ist jemand, der sich Gedanken macht, was für Inhalte sie erstellen soll. Und daneben sieht man auf diesem Foto einen Roboter sitzen, genau in der gleichen Sitzhaltung, auch mit einem Stift in der Hand. Und das zeigt halt so das, was du in der letzten Folge schon angesprochen hast, dass du diese Tools so ein bisschen als Co-Pilot siehst, als Assistent, der dir bei so einem Brainstorm, bei so einem Textverfassen irgendwie helfen kann.
Richtig, genau so wäre es ja natürlich die Idealvorstellung. Das heißt, man hat mit der KI einen Co-Piloten, man gibt nicht alles ab, man bleibt selber im kreativen Lead, was ja auch sehr wichtig ist, weil stell dir mal vor, du lässt alles die KI machen. Das wäre dann auch etwas monoton, etwas eintönig. Und ganz ehrlich, wenn man sich damit einigermaßen beschäftigt hat, man kann durchaus sehen, ob gerade bei längeren Texten, ob die einfach nur komplett maschinell erstellt worden sind oder ob man im Idealfall sich eben selbst Gedanken gemacht hat und die KI als Sparringspartner versteht. Zum Beispiel, überleg dir, Florian, du hast einen Artikel geschrieben und merkst aber, dass jetzt zwei Abschnitte nicht ganz rund sind und vielleicht auch die Übergänge fehlen. Dann spricht überhaupt nichts dagegen, wenn du diese beiden Abschnitte zum Beispiel ChatGPT vorlegst und fragst, ob man nicht diese Abschnitte besser machen kann oder ob man noch bestimmte Keywords bräuchte oder wie denn die Überschrift zum Artikel heißen kann. Man kann sich da mal 10 Beispiele geben lassen und auch wenn du keine davon verwendest, hast du vielleicht die eine oder andere Idee gezogen aus diesen Vorschlägen, die dir ChatGPT erstellt hat. Und deswegen, ja, ein gleichwertiger Sparringspartner wäre eigentlich eine sehr schöne Metapher.
Ja, gefällt mir gut, das Wort, Sparringpartner. Und wie gesagt, das sieht man auch gut in diesem Coverbild. Es heißt ja immer, man soll ein Buch nicht am Cover bewerten, aber ich finde, das Bild macht auf jeden Fall Appetit auf mehr. Es gibt einen guten Eindruck, worum es hier geht. Aber ich habe ja gesagt, es gibt noch einen zweiten Grund, warum dieses Cover so interessant ist. Denn man kann es sich jetzt eigentlich schon fast denken, du hast das Bild nicht selber irgendwie mit einem Roboter fotografiert. Du hast es auch nicht selber irgendwie in Photoshop dir zusammengebastelt aus einem Roboterfoto und einem menschlichen Foto, die du irgendwie zusammengeklebt hast. Nein, du hast es natürlich in einem KI-Tool erstellen lassen. Vermute ich zumindest. Es gibt so einen kleinen Hinweis drauf, dass nämlich der Bleistift in der Hand von dem Roboter nicht so ganz wie so ein Bleistift aussieht. Also der scheint irgendwie, man sieht es nur auf den zweiten Blick. Aber erzähl doch mal, wie hast du dieses Coverbild eigentlich dann erstellt?
Hast du richtig gut erkannt, Florian. Ja, das Coverbild ist KI generiert. Das ist tatsächlich erstellt worden mit dem Bing Image Creator, der damals relativ früh Zugriff auf das DALL-E 3 Modell gegeben hat. Und zwar noch bevor DALL-E 3 anderweitig verfügbar war. Deswegen eben die Abkürzung über den Bing Image Creator. Und ja, wie du sagst, es hat ein paar Flaws. Das heißt, der Bleistift ist nicht ganz gerade. Ich wollte dann auch nicht zu sehr Hand anlegen. Das heißt, die Augen zum Beispiel des Roboters, die waren sehr unterschiedlich. Das linke war ganz anders wie das rechte. Die habe ich dann tatsächlich in Photoshop selbst angeglichen. Und auch der Hintergrund, der war nicht so schön akkurat. Auf dem Tisch lagen auch noch irgendwelche Gegenstände, die da nicht hingehört haben. Die habe ich dann auch KI-gestützt entsprechend korrigiert. Und zwar mit der generativen KI in der Photoshop Beta, die zum damaligen Zeitpunkt zur Erstellung eben noch in der Beta war, aber schon ausgezeichnet funktioniert hat. Da kann man dann eben einen Teil vom Tisch auswählen und mit generativer KI sich neue Bildteile generieren lassen.
Und so konntest du dann den Schreibtisch aufräumen praktisch.
So habe ich den Schreibtisch aufgeräumt und den Hintergrund, genau.
Indem du gesagt hast, gleich mir den Schreibtisch an, mach hier diese Pixel weg und mach was Sauberes dahin.
Tatsächlich kommt Photoshop auch ganz ohne Prompt aus. Man kann einen Textprompt eingeben. Allerdings brauchst du das nur, wenn du etwas erstellen willst. Wenn du zum Beispiel eine Tasse Kaffee auf den Tisch hättest stellen wollen, hättest du halt einen Bereich vom Tisch ausgewählt und gesagt, hier kommt eine Tasse Kaffee hin. Wenn du allerdings nur was angleichen willst, also zum Beispiel etwas entfernen willst, wählst du quasi einen Bildbestandteil aus und gibst deinem Prompt einfach nichts ein. Dann wird einfach das, was drumherum liegt, als Basis genommen und es funktioniert erstaunlich gut. Also generative KI, um Bilder zu entrümpeln, ist eine sehr feine Sache.
Okay, spannend. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon, müssen wir differenzieren, wir haben jetzt schon zwei verschiedene Anwendungsfälle hier gesehen. Das eine ist eben dieser Bing Image Creator, wo du dann das Bild dir komplett erstellen lässt. Und dann das zweite ist, diese KI-Funktion innerhalb von dem traditionellen Bildbearbeitungsprogramm Photoshop, wo du dann eben diese Unreinheiten dann nochmal besäubert hast sozusagen. Jetzt haben wir auch in der letzten Folge gesagt, dass das vermutlich in viele Anwendungen einfließen wird, so Bearbeitungsmöglichkeiten mithilfe von KI. Das sieht man auch jetzt schon. Spannend, dass du das hier schon so verwendet hast. Vielleicht nochmal zurück zu diesem Bing Image, wie heißt der?
Der Bing Image Creator.
Zu dem Bing Image Creator. Erzähl doch mal ganz kurz, wie geht man da vor oder wie bist du da vorgegangen bei diesem Beispiel? Das ist ein Web-Interface. Ich nehme an, man geht auf die Bing-Homepage in diesem Fall. Und wie geht es dann weiter?
Genau, da gibt es dann eine URL, bing.com/images/create. Und man hat tägliche, es nennt sich Boosts. Das heißt, man hat sogenannte Credits, die sich jeden Tag auch wieder auffüllen, die man verwenden kann. Sozusagen ist es ein Freemium-Modell. Das heißt, grundsätzlich kann man es kostenlos benutzen. Wenn man allerdings ganz viele Generationen braucht, muss man schauen, wie man sich seine Boosts wieder nachlädt. Im einfachen Fall reichen die freien Boosts aus. Und den Prompt, den ich verwendet habe, war tatsächlich, der war auf Englisch verfasst. Das ist ja etwas, was bei den Bild-KI-Generatoren häufig zu besseren Ergebnissen führt, einfach weil die grundlegenden Trainingsdaten viel, viel mehr davon sind gemappt zwischen Bild und englischem Wort, was dahinter liegt. Das heißt,
wenn es jetzt auf Deutsch?
Ja, nach wie vor die Empfehlung, immer auf Englisch zu schreiben, wenn man sich ein Bild generieren lassen will. Wenn man es auf Deutsch gemacht hätte, wahrscheinlich hätte es auch funktioniert. Die Frage ist immer nur, ob es dann so gut verstanden ist und ob das Ergebnis so gut ist.
Vielleicht geht dann in der Übersetzung was verloren.
Ja, wenn es überhaupt übersetzt wird, das ist die Frage. Es kann natürlich auch sein, dazu kenne ich jetzt das Modell nicht so gut, es kann natürlich sein, dass man auch einfach versucht, dann mit den deutschen Wörtern das Diffusionsmodell zu steuern. Und wenn man Glück hat, sind so Begriffe wie Auto, die sind garantiert im Datensatz vorhanden. Aber ob dann Feinheiten drin sind aus der deutschen Sprache, kann man bezweifeln, ne? Oder ist vielleicht nicht so umfangreich. Währenddessen, wenn man englische Beispiele hat, das sind garantiert hunderte Beispiele hinterlegt. Weil die KI muss ja im Prinzip auch wissen, wie sieht ein Auto aus, wie sieht ein Roboter aus, wie sieht ein Bleistift aus. Das sind ja alles Dinge, die die KI wissen muss. Das ist ja nicht, was die KI einfach von allein automatisch weiß, sondern es ist ja im Trainingsdatensatz drin.
Also die Trainingsdaten sind größtenteils Englisch, deswegen ein bisschen Englisch sollte man können, wenn man sich so Bilder erstellen lassen will. Das ist jetzt für mich nicht so die größte Hürde. Für mich, ganz ehrlich, war es so ein bisschen abschreckend, dass man, je nachdem, welches Produkt man verwenden wollte, sich da irgendwas runterladen musste, dass man sich irgendwie auf einem Discord-Server einen Account aufmachen musste. Und ich war davon so abgeschreckt, dass ich mich damit noch nicht so wirklich befasst habe, also außer jetzt mit diesen Funktionen, die du beschrieben hast in Photoshop, die da jetzt mittlerweile auch dabei sind. Aber diese Tools, mit denen man sich Bilder ganz neu generieren lassen kann, da hatte ich ganz ehrlich so ein bisschen, ja, habe ich mir noch nicht so rangetraut. Und deswegen bin ich jetzt ganz happy, dass du sagst, man kann das eigentlich auch bei Bing einfach aufmachen. Würdest du sagen, das ist der einfachste Einstieg in die Welt der generativen KI, spezifisch zur Bildgeneration, ist das das einfachste Tool, mit dem man anfangen kann?
Also ich würde sagen, Bing hat schon die niedrigschwellige Möglichkeit, mit KI Bildern zu erstellen. Das hast du vorhin genannt, das mit dem Discord-Server, das ist Midjourney, die einen Discord-Zugang braucht. Midjourney ist, muss man sagen, auch von der Qualität ausgesprochen gut. Aber die Bedienung über den Discord-Chat, ich sag's mal, die ist stark gewöhnungsbedürftig. Also ich finde es jetzt auch nicht immer ultra intuitiv. Es gibt auch verschiedene Abo-Modelle, die man braucht. Es gibt keinen Free-Trial mehr, das gab es am Anfang mal. Mittlerweile ist Midjourney immer also man muss immer sich für ein Abo entscheiden. Und auch hier ist es gar nicht ganz einfach für jemanden, der neu in Midjourney ist, zu verstehen, was eigentlich die verschiedenen Abo-Modelle mit sich bringen. Und daher würde ich jedem empfehlen, jeder, der mal wirklich einfach sich mal ein Bild in KI mit der KI generieren lassen will, ja, ich würde mal empfehlen, Bing Image Creator, wie gesagt, dann nutzt DALL-E 3 und DALL-E 3 ist auch schon sehr, sehr fortschrittlich und bringt auch schon eine Bombenqualität, wie wir jetzt eben an dem Cover sehen. Also immerhin hat es das Bild quasi aufs Cover geschafft.
Und DALL-E 3 ist ein Modell von OpenAI, also die gleiche Firma, die auch ChatGPT rausbringt. Du hast jetzt Midjourney erwähnt und dann der dritte große Player ist, glaube ich, Stable Diffusion.
Ja, ganz genau, ein Player aus Deutschland, genau, auch eine ganz tolle Sache.
Aus München, richtig?
Aus München, genau, kommt von der LMU, wenn ich mich recht entsinne. Also es kommt aus einem akademischen Umfeld und im Vergleich zu DALL-E von OpenAI und im Vergleich zu Midjourney, was ja über Discord funktioniert, lässt sich Stable Diffusion tatsächlich auf dem eigenen Rechner zu Hause ausprobieren.
Da muss man jetzt aber was runterladen.
Da muss man was runterladen, genau. Es läuft auf deinem eigenen Rechner dann. Das heißt, Stable Diffusion ist Open Source. Du kannst es quasi komplett kostenlos runterladen. Es gibt mittlerweile Installationsroutinen, die die Installation sehr vereinfachen. Ursprünglich war das Ganze Python gestützt, man musste sich noch Python installieren. Es war, ich sag's mal so, man tat sich schon leichter, wenn man vorher schon mit Python Erfahrung gehabt hat. Mittlerweile gibt's, wie gesagt, Installer, die das Ganze einem abnehmen, die das Ganze einfacher machen. Die Einstellungsmöglichkeiten bei Stable Diffusion sind überwältigend, was es wiederum aber auch dann für Einsteiger eventuell schwieriger machen kann, alle Möglichkeiten zu durchschauen. Da gibt's sehr, sehr viel einzustellen. Und je nachdem, was ich da einstelle, und je nachdem, wie meine Hardware ist, kann sein, dass eine Generation von einem Bild auch mal eine halbe Stunde dauert. Also im schlimmsten Fall.
Und im Vergleich zu den anderen Tools, wie lang dauert es dort?
In anderen Tools dauert es normalerweise Sekunden, vielleicht mal eine Minute, je nach Serverauslastung. Aber es liegt einfach daran, dass sich da ganz viele User sehr, sehr, sehr schnelle und gute Grafikkarten teilen. Und Grafikkarten ist eben das Stichwort. Wenn du dir Stable Diffusion runterladen willst, du hast besser eine gute Grafikkarte. Also unter 8 GB Grafikkartenarbeitsspeicher macht das nicht wirklich Spaß. Es gibt mittlerweile auch Möglichkeiten, Low-RAM-Optionen zu benutzen. Allerdings sind dann die Dimensionen vom Bild sehr eingeschränkt. Die Qualität ist kaum brauchbar oder weniger geeignet, würde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht empfehlen, sich mit unter 8 GB Arbeitsspeicher, also Grafikkartenarbeitsspeicher, sich die Arbeit machen und Stable Diffusion zu installieren. Ab 8 GB macht Spaß, natürlich, je mehr, je besser. 12 GB hat man noch mehr Spaß damit, weil es gibt auch mittlerweile größere Modelle, zum Beispiel nämlich das Stable Diffusion XL Modell. Da kommen größere Generationen dabei raus, 1024x1024 Pixel. Insgesamt ist die Qualität auch noch besser. Ich würde mal sagen, nahe an Midjourney, nahe an DALL-E 3. Aber wie gesagt, da brauchst du auch schon eine mächtige Grafikkarte.
Also es gibt dann doch noch Abstufungen, was sozusagen die Voraussetzungen angeht. Einerseits von der Hardware, andererseits von der Software, was man da installieren muss und so weiter. Vielleicht nochmal für alle, die nicht wissen, was ein Discord-Server ist. Das ist so eine Art Chatroom, kann man das so beschreiben, wo man dann, ja, wie in so einem Chat dann so Nachrichten schickt. Und ich glaube, je nachdem, welches Bezahlmodell man hat, sind dann auch deine Anfragen alle in diesem Chatroom einsehbar. Also das ist auch nochmal so ein Nachteil von diesem Ansatz von Midjourney über diesen Discord-Server. Also
Florian, das ist halt die Sache. Ich habe ja gesehen, es gibt ja verschiedene Abo-Modelle. So wie es richtig sehe, sind die größten beiden Abo-Modelle, die haben dann ein Private Room für dich.
Ah, okay, das ist dann nicht mehr öffentlich, weil man will ja vielleicht nicht das Coverbild für das Buch schon irgendwie öffentlich machen, bevor das Buch auf dem Markt ist. Also gut, da gibt es dann eine Möglichkeit, das dann über das Bezahlmodell dann privat zu machen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es dann halt schon große Unterschiede in der Bedienbarkeit, wie einfach der Einstieg ist. Ist denn dann auch die Qualität der Bilder entsprechend viel besser? Also lohnt sich der Aufwand? Oder vielleicht nochmal anders gefragt, angenommen, ich bin der Spiegel oder irgendeine andere Wochenzeitschrift und ich brauche ein Cover für meine neue Ausgabe. Welches Tool würdest du mir da empfehlen? Also jetzt auch angenommen, ich habe die Zeit, ich habe die Hardware. Welches Tool gibt denn dann wirklich die qualitativ hochwertigsten Bilder? Oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
Ja, Florian, das ist mittlerweile schwieriger geworden. Am Anfang, als man beispielsweise DALL-E 2 mit Midjourney verglichen hat, würde ich sagen, hatte Midjourney doch noch die Oberhand gehabt. Mittlerweile DALL-E 3, also das Nachfolgemodell von DALL-E 2, verglichen mit Midjourney, verglichen mit dem Stable Diffusion XL Modell. Es ist ganz, ganz schwierig, hier einen Gewinner auszumachen. Allerdings sind ich sag's mal so, ich würde es fast am Anwendungszweck ausmachen. Und das ist auch im Buch nochmal auf einigen Seiten mit Bildern, mit Beispielbildern gezeigt, dass es je nach Use Case kann es sein, dass zum Beispiel ein Stillleben am schönsten rüberkommt mit DALL-E 3, aber ein fantastisches Bild, zum Beispiel eine Prinzessin auf einem Einhorn für ein Kinderbuch sich dann schöner generieren lässt mit Midjourney. Es ist auch schon eine kleine Vorwegnahme aus dem Buch. Also die fantastischen Sachen, die ja
Fantasiewelten fantastisch, Kinderbücher oder sowas. Mhm.
Genau, Fantasiewelten, alles aus der Fantastik. Das ist, da würde ich ganz ehrlich, da wäre Midjourney eigentlich mein erster Anlaufspunkt. Für Dinge, die eher an die Realität kommen, würde ich mal nach DALL-E 3 schauen. Und,
also fotorealistische Bilder.
Ganz genau. Und Stable Diffusion, ganz ehrlich, irgendwo dazwischen. Aber es ist keine Wertung der Qualität. Ich will damit nicht sagen, dass jetzt eins qualitativ besser ist wie das andere. Es ist etwas von, je nachdem, was man eben haben möchte. Wobei insgesamt sind alle drei dieser Modelle dermaßen gut, dass man es auch ein bisschen darauf ausmalen kann, was ist deine technische Expertise? Hast du eine Grafikkarte? Willst du eine Grafikkarte? Willst du das alles auf deinem eigenen Rechner machen? Dann schau dir Stable Diffusion an. Wenn nicht, dann schau eben nach Midjourney oder DALL-E 3. Und wie gesagt, über einen Bing Image Creator ist DALL-E 3 eben das einzigste davon, was man kostenlos nutzen kann. Wobei Stable Diffusion natürlich auch, sofern du die Hardware hast. Mhm. Darf man natürlich auch nicht vergessen, so eine Grafikkarte kostet auch ein paar hundert Euro.
Ich nehme an, Stable Diffusion hat deswegen noch seine Fans, weil es halt Open Source ist und deswegen vermutlich auch nicht so ganz so stark eingeschränkt ist, wie jetzt ein kommerzielles Modell von Microsoft oder von OpenAI oder Midjourney.
Richtig, genau. Also die Modelle von kommerziellen Anbietern, also das ist gerade genannt Microsoft. Microsoft nutzt ja, wie gesagt, DALL-E 3 von OpenAI, aber auch das, genau wie das Modell von Midjourney, sind natürlich sehr stark, ich will nicht sagen eingeschränkt, ich will sagen, die sind moderiert. Das heißt, man soll damit keine negativen, bösen Sachen mit generieren können. Wobei die Frage ist natürlich auch, was ist negativ und was ist böse. Es gibt ein ganz, ganz berühmtes Deepfake-Beispiel und es ist mit Midjourney generiert worden. Da ging es um den Papst Franziskus, der in einer Daunenjacke ganz leger und cool mit einem Kaffeebecher durch die Gegend läuft und es sieht erstaunlich gut aus, sehr fotorealistisch, hat ganz große Wellen geschlagen, weil es einige Leute auf Social Media für echt gehalten haben.
Das Bild hast du auch in deinem Buch drin. Das Bild habe ich auch gesehen. Ich glaube, es war sogar auf dem Cover vom Stern vor ein paar Monaten. Das war schon so auf den ersten Blick. Da hat man wirklich gedacht, das kann doch nicht sein, dass der Papst so leger rumläuft. Es sah irgendwie cool aus. Es war wirklich beeindruckend. Es war auch vom Licht her und von der Körperhaltung. Also ich würde sagen, wenn ein Fotograf das wirklich gemacht hätte, hätte ich gesagt, 10 von 10 Punkte, Beleuchtung, Auswahl des Objektes, alles perfekt getroffen, Modell gut in Szene gesetzt. Klar, man kann sich dann irgendwie denken, das kann nicht wahr sein, der Papst läuft nicht so durch die Gegend. Aber man musste schon, glaube ich, eine Sekunde draufschauen, um das zu realisieren.
Nein, du hast vollkommen recht, Florian. Man hatte da etwas gebraucht, um das zu realisieren. Und es waren genau diese Punkte, die du anfangs von unserem Gespräch schon erwähnt hast. Es sind ganz kleine Details. Auf dem Buchcover ist es ja der Bleistift. Und auf dem Papstbild ist es zum Beispiel die Kaffeetasse, die eigentlich an der Hand vom Papst mehr oder weniger schwebt. Er hält sie nicht wirklich fest. Aber es sind Details, wo man genau hingucken muss. Auch die Kette, die er um den Hals trägt, ist nicht wirklich bündig. Also die macht so eigentlich keinen Sinn. Aber das sind Sachen, da muss man sehr, sehr genau hingucken. Und gerade bei Social Media, wo wir heute ja mehr oder weniger auch eine Reizüberflutung haben, da sieht man das und es sieht einfach erstmal, wow, es sieht echt aus und die Menschen glauben es erstmal. Und da geht man schon in die Richtung
Deepfakes, ne, ist das Stichwort.
In die Richtung, hier. Das ist schon eigentlich ein Deepfake. Und aber trotz, dass es eben ein kommerzielles Modell war, war das nicht gefiltert worden. Weil zum ersten Blick hat es ja erstmal auch nichts Böses.
Also du hast gesagt, wenn du jetzt irgendwie Gewalt oder Pornografie oder sowas anfragen würdest, da würden die kommerziellen Modelle das vermutlich eher rausfiltern. Das ist jetzt irgendwie, ja, eigentlich was Humorvolles. Zeig mir mal den Papst in einer Daunenjacke. Nichtsdestotrotz kann man damit natürlich, und da kommt jetzt dann die Anwendung ins Spiel, je nachdem, wie man das Bild verwendet, kann man natürlich die Leute damit auf den falschen Pfad locken. Ja, man hätte natürlich auch sagen können, guck mal hier, ich habe ein cooles Bild erstellt, ist doch witzig. Oder man kann natürlich auch sagen, hier, guck mal hier, wie der Papst eigentlich in echt ist. Der ist gar nicht so konservativ, wie man denkt, und versucht dann so sozusagen dem Papst irgendwas anzuhängen, was natürlich gar nicht stimmt. Und das ist natürlich für unsere Demokratie, die ja ganz stark von den Medien, von den Nachrichten, von den Bildern, die wir sehen, abhängig ist, ein Riesenproblem. Also Stichwort Deepfakes. Deepfakes sind ja diese Bilder, wo prominente Leute zu sehen sind in Situationen, die sie irgendwie diskreditieren sollen. Aber natürlich ist alles fake. Und da ist jetzt natürlich die große Angst, dass man das jetzt mit diesen generativen KI-Tools viel leichter, viel schneller, in viel größerem Stil erstellen kann. Und wir haben ja schon dieses Problem mit den Fake News, schon seit Jahren jetzt eigentlich. Stichwort Wahlen in Amerika, Brexit-Wahl, aber auch anderswo, auch im deutschsprachigen Raum. Im großen Stil werden hier Fake News verbreitet. Bis jetzt waren das dann Textnachrichten meistens. Manchmal auch Fotos schon, aber jetzt ist halt die Gefahr, dass das jetzt mit den Fotos, mit gefälschten Fotos oder falsch erstellten Fotos mit generativen KI-Tools überhand nehmen wird.
Davon ist fast auszugehen, weil die Tools werden ja auch immer besser werden. Und ja, du hast vorhin schon erwähnt, dass Modelle natürlich Gewaltdarstellungen und Pornografie unterbinden. Das ist keine Frage und es ist auch relativ einfach zu filtern. Wenn du allerdings halt sagst, hier, gib mir mal einen Papst, der Kaffee trinkt, oder Donald Trump, der XY anstellt, da ist es natürlich dann sehr, sehr schwer, deine Absicht festzustellen. Das heißt, das KI-Modell weiß ja gar nicht, was du mit dem Bild vorhast. Ob du das für künstlerische Zwecke verwendest oder ob du es einfach in Social Media streuen möchtest, gegebenenfalls noch mit einem passenden Text dazu, um auch Fehlinformationen zu verbreiten, also Fake News zu verbreiten. Das kann das Modell ja nicht wissen. Und ich würde diesen KI-Generatoren auch deswegen keinen allzu großen Vorwurf machen. Früher, also vor den KI-Tools, war es ja auch möglich, etwas zu Photoshoppen. Der Unterschied war eben, es hat gegebenenfalls Stunden gedauert und wahnsinnig gute Photoshop-Skills, um diesen Papst dahin zu Photoshoppen. Ja. Und heute geht es halt in Sekunden. Das heißt, halt brauchst du eben keine Photoshop-Kenntnisse mehr. Das heißt, du bist schneller und jeder kann es eigentlich machen.
Ja, wobei du musst es manchmal sogar gar nicht mal Photoshoppen. Manchmal reicht einfach der Winkel, aus dem du was fotografiert hast. Kannst du dich noch erinnern, als es diese Demonstration in Paris gab und dann hatten die Zeitungen alle auf dem Cover, auf dem Titelblatt vorne ein Foto, wo der französische Präsident Arm in Arm mit den Demonstranten durch die Straßen ging. Und dann einen Tag später hat dann auf Social Media jemand ein Foto geteilt, was die ganze Szene von oben irgendwie von einem Balkon runter gezeigt hat. Und da hat man gesehen, dieses Titelbild von den Zeitungen, das war mit einem Teleobjektiv aufgenommen. Und so wurden dann die Politiker und die Menschenmenge so zusammengezogen, weil dieser Zoom das so verzerrt hat. Als man das dann von oben gesehen hat, da war ein Riesenabschnitt, da war eine ganze Straße dazwischen. Also die Politiker haben sich nur einmal fürs Foto aufgestellt und sind dann vermutlich wieder abgehauen, weil es auch viel zu gefährlich wäre natürlich für die da in so einer großen Menschenmenge mitzulaufen. Aber das Bild, was sie halt vermitteln wollten, war, dass sie sich an diesen Demonstrationen irgendwie beteiligen. Also ich will nur sagen, mit Fotos tricksen, das konnte man schon immer, aber vermutlich, ja, jetzt steht uns eine Welle.
Jetzt kann es halt jeder, genau.
Jetzt kann es jeder, genau. Früher musste es ein Profi sein, ja, genau, ja, guter Punkt.
Ja, ein Profi-Fotograf oder ein Photoshopper, und heute kannst du halt einen Image-Creator aufmachen, mit Journey aufmachen oder Stable Fusion installieren und kannst es eben auch machen. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht sind es eben Werkzeuge, die man missbrauchen kann, aber hoffentlich auch viele andere nützliche Anwendungsfälle finden.
Eine Lösung, die da oft genannt wird, ist ja dieses sogenannte Watermark, also Wasserzeichen. Kannst du da noch ein Wort zu sagen? Was hat es damit auf sich?
Mit Wasserzeichen meint man nicht diese sichtbaren Wasserzeichen, die man irgendwo am Bildrand oder hinterlegt sieht, sondern man meint tatsächlich digitale Wasserzeichen, also für Menschen unsichtbare Wasserzeichen, die dann digitale Informationen beinhalten, die man auch nicht fälschen kann. Man kann da verschiedene Möglichkeiten machen, also ganz klassisch eine Hinterlegung auf einem Server mit einem Public-Private-Key-Verfahren oder rein theoretisch auch mit einer Blockchain, was jetzt aber so noch nicht umgesetzt worden wäre, aber eine Möglichkeit für die Zukunft darstellt. Und hier hat man eben die Möglichkeit, genau nachzuverfolgen, wie ein Bild entstanden ist. Der Haken an der Sache, man muss sich proaktiv drum kümmern. Das heißt, stell dir vor, du bist in Social Media unterwegs, du müsstest aktiv das Bild runterladen und irgendwo zum Validieren, in Validierungsservice reingeben. Außer die Social Media Plattformen kommen mal selbst auf die Idee, das standardmäßig durchzuführen, könnte man sich vorstellen, dass eine Social-Media-Plattform, sobald eben ein Wasserzeichen erkannt wird, automatisch den Hinweis gibt, KI generiert. Wie gesagt, KI generiert muss ja nichts Schlechtes sein und keine Brandmarken sein. Wie gesagt, ich habe es ja auch hier für das Buchcover verwendet, auch ganz offiziell, ohne da ein Geheimnis draus zu machen. Klar, man sieht es und man soll es ja auch sehen. Es passt ja auch zum Thema des Buchs. Aber da war eben die Möglichkeit, dass man als Plattform, als Social Media Plattform, eben einfach genauso eine Transparenz gibt und sagt, aha, das Bild ist KI generiert und da kommt ein entsprechendes Badge drauf. Ein gut sichtbares Badge allerdings, weil, wie vorhin schon erwähnt, wenn bei Social Media irgendwas nur ganz klein irgendwo am Rand steht, ist es schon sehr, sehr schwer für den Vorbeiscrollenden zu erkennen. Und auch bei X sehen wir ja momentan immer wieder bei Fake News solche sogenannten Faktenrichtigstellungen unter dem eigentlichen Tweet. Zum einen ist es eine Bewegung in die richtige Richtung, zum anderen habe ich das Gefühl, dass es viele Menschen einfach ignorieren. Das heißt, da steht eine offensichtliche Falschbehauptung, darunter steht dann eine Faktenrichtigstellung, aber in den Kommentaren stellt es sich fast so dar, als würde man da einfach drüber hinwegsehen. Vielleicht auch gewollt drüber hinwechseln.
Ja, oder vielleicht macht es sogar noch schlimmer, so nach dem Motto, die wollen uns das wieder ausreden hier. Ich meine, wenn du an so eine Verschwörung denkst, dann tut natürlich jede Faktenrichtstellung die eigentlich noch Öl ins Feuer gießen, weil du ja dann denkst, siehst du, das sind diese Verschwörungen, die wollen uns hier das verbieten, dass wir das sagen oder denken oder was auch immer.
Das ist ein sehr guter Punkt, Florian, und ganz ehrlich, ich bin mal gespannt, wie das Ganze auch ausarten wird im nächsten US-Wahlkampf, der ja kurz bevorsteht.
Okay, das Thema wird uns noch begleiten. Vielleicht nochmal, bevor wir dann auch zu Video und Audio kommen, vielleicht nochmal im Kontext jetzt mit den Bildern. Da stellt sich ja auch immer die Frage, wie ist das mit den Urheberrechten? Und eigentlich sind es zwei Fragen, wenn ich es richtig durchschaue. Das eine ist, wer hat das Urheberrecht an dem erstellten Bild? Und die andere Frage ist, du hast es ja schon erwähnt, diese Modelle, die werden trainiert mit großen Mengen an Bildern, die es schon gibt und mit dazugehörigen Bildbeschreibungen. Und so lernt das Modell dann halt die Zusammenhänge zwischen Wörtern und Bildern oder Bildteilen. Jetzt sind halt viele dieser Bilder, die da reinfließen in die Modelle, auch Urheberrecht geschützt. Also irgendjemand hat ja die Fotos mal gemacht, die in diese Trainingsdaten mit einfließen. Irgendjemand hat die Gemälde gemalt, die da mit reinfließen. Wenn ich mir jetzt ein Bild erstellen lasse und sage, ich hätte gern eine Landschaft im Stile von Picasso, ist das dann ein Bild, was nicht eigentlich den Nachfolgen von Picasso gehört, weil die Urheberrechte an seinen Gemälden haben? Oder ist das was ganz Neues, was da erstellt wurde? Wie siehst du da die Lage? Ich blicke da noch nicht so ganz durch. Ich glaube, es ist alles noch sehr kompliziert, oder?
Die Lage ist extrem komplex, Florian. Du hast auch gleich ganz viele Aspekte gegeben. Zum einen die Trainingsdaten. In den Trainingsdaten ist eigentlich der verantwortlich, der die Trainingsdaten erhebt, um damit das Modell zu trainieren. Das heißt, du als Anwender kannst schwer dafür verantwortlich gemacht werden, was im Trainingsmodell der KI drin ist.
Das ist schon mal beruhigend zu hören.
Das ist schon mal beruhigend. Aber im Idealfall sind da eigentlich nur Bilder drin, die dort auch drin sein dürfen. Also Bilder, aus Public Domain. Es gibt ja auch lizenzfreie Bilder, Bilder, die jeder verwenden darf. Also auch aktuelle Werke, wo der Fotograf sagt, darf frei verwendet werden. Und außerdem diese Sachen wie Picasso. Jetzt ist es natürlich so, dass in weiten Teilen der Welt ist es allgemein so, dass das Urheberrecht nach 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers erlischt. Deswegen gibt es auch wahnsinnig viele literarische Werke auf Amazon zum Beispiel umsonst, kostenlos, weil die Urheberrechte einfach nicht mehr da sind. Die erlöschen normalerweise 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers oder des Urhebers.
Das hatten wir jetzt gerade mit den ersten Zeichnungen von Walt Disney, richtig? Dass jetzt die Mickey-Maus-Bilder, die ersten, dass die jetzt frei zugänglich sind und jeder damit machen kann, was er will.
Ganz genau. Oder auch den Roman von George Orwell, 1984, ist auch erst seit kurzem frei nutzbar. Genau, daher kommt das. Natürlich ist es dann merkwürdig, wenn dann jemand kommt und das Buch dann irgendwie für 3 Euro bei Amazon anbietet. Das hat natürlich ein Geschmäckle, aber rechtlich gesehen kann das jetzt jeder verwenden, ja. Und zurück zu unserem KI-Generator. Wenn das, was da als Trainingsdaten zugrunde liegt, urheberrechtsfrei ist, also kein Urheberrecht besitzt, dann ist da auch erstmal nichts verwerflich drin. Es wird aus meiner Sicht wird es am schwierigsten für den Endanwender dann, wenn man ein sogenanntes Likeliness verwendet. Wenn du zum Beispiel sagst, generiere mir, also wenn ich jetzt das Bild generiert, oder dieses Bild zum Beispiel, dieses Coverbild, wenn ich jetzt das generiert hätte mit dem Prompt, ein Cyborg neben Johnny Depp. Und dann kommt dabei ein Bild raus mit einer Figur, die exakt ausschaut wie Johnny Depp. In einer Pose, die er so nie gehabt hat und er war nie neben einem Cyborg, der irgendwie ein Buch schreibt. Trotzdem sind dann bestimmte Persönlichkeitsrechte eigentlich von Johnny Depp verletzt, der nie eingewilligt hat, dass er auf diesem Buchcover dargestellt sein möchte. Das ist aus meiner Sicht momentan das Wichtigste, wo sich der Anwender Gedanken machen soll. Also wessen Persönlichkeitsrechte verletze ich da?
Das heißt, das Bild mit dem Papst ist jetzt eigentlich auch so eine Grauzone. Das würde mich jetzt interessieren, wie der Papst, ob der darüber gelacht hat oder ob der jetzt seine Anwälte losgeschickt hat. Aber ja, spannend. Also
ja, auch hier kommt es ein bisschen, da kommt es ein bisschen auch darauf an, wozu es dann wieder verwendet wird, weil es gibt hier dann auch so eine gewisse Sache, die nennt sich Satire. Das heißt, ja, okay. Wenn du jetzt ein Satire-Magazin betreibst, ist es, glaube ich, rechtlich sehr, sehr schwer, da ranzukommen, weil die haben ja auch vorher schon Dinge gefotoshoppt. Das war beim Thema. Vorher ging es mit Photoshop und auch im Spiegel waren ja schon zum Beispiel Politiker oft in Karikaturen gezeigt worden und die zeigen natürlich den Politiker. Das heißt, ich denke mal, dass es Fälle gibt in der Berichterstattung bei Politikern, bei Satire, wo man dann auch wiederum gar nichts dagegen tun kann. Bei Schauspielern, die allerdings dann von ihrem Aussehen leben, das ist ja denen ihr größtes Asset eigentlich, dass Johnny Depp ausschaut wie Johnny Depp zum Beispiel oder Brad Pitt wie Brad Pitt. Ich glaube, da hält sich es ein bisschen anders, weil ein Hollywood-Film ist ja auch kein kostenloses Gemeingut in dem Sinne. Aber auch hier, wenn du das für Satirezwecke verwendest, ist es auch hier streitbar. Ich glaube, viel wichtiger wäre noch in der Diskussion darüber zu sprechen, wem eigentlich das Foto gehört, was da dabei rauskommt aus der KI-Generierung.
Genau, das war ja meine zweite Frage. Das eine sind die Urheberrechte der Trainingsdaten, aber das andere sind die Urheberrechte an den erstellten Bildern von diesen KI-Generatoren. Wie sieht es da aus?
Da gab es tatsächlich lange Zeit Unklarheiten. Es gibt jetzt allerdings in den USA erste Rechtsprechung dazu. Und eines ist ganz wichtig zu sagen, eine KI kann kein Urheber sein. Sowohl bei Bildgenerierung als auch bei Text, Video oder Audio. Denn KI selber ist kein Urheber. Das heißt, die KI das haben wir auch schon gesehen in wissenschaftlichen Papers, dass jemand als Co-Autor ChatGPT genannt hat, das macht eigentlich so keinen Sinn.
Es ist eher als Werkzeug zu sehen, ne? Du tust ja auch nicht Word oder so jetzt als Urheber angeben, nur weil du damit deinen Text geschrieben hast.
Richtig. Ich denke, man kann es nennen einfach nur aus Servicezwecken oder aus
Transparenzgründen.
Aus Transparenzgründen natürlich. Aber es ist im rechtlichen Sinne kein Autor. Also es ist auch im urheberrechtlichen Sinne kein Autor.
Ich glaube auch im deutschen Recht sind so Urheberrechte nur menschlicher Leistung zuzuschreiben.
Richtig, und genau, das ist das richtige Stichwort, Florian. Jetzt kommt es drauf an. Die menschliche Leistung, wo steckt die? Wo steckt die? Die kann bei einem KI-Bild tatsächlich gegeben sein und in zwei Aspekten. Zum einen im Prompt Engineering.
Sag nochmal, was das ist, Prompt Engineering.
Genau, ein Prompt ist das, was du als Text eingibst, bei dem ein Bild dabei rauskommt. Und so wie das Wort Engineering impliziert, kann so ein Prompt auch sehr, sehr aufwendig sein. Und jetzt ist natürlich der Punkt, wenn der Prompt aus drei Wörtern besteht, zum Beispiel Stillleben eines Obstkorbs, dann ist das eigentlich keine künstlerische Schöpfungshöhe, die schützenswert ist. Wenn der Prompt allerdings aus vier Zeilen besteht, wo man sich extrem viel Gedanken gemacht hat, es gibt ja auch sogar Negativ-Prompts bei Bildgeneratoren, die wiederum Bildteile oder die Sachen negieren, um zum Beispiel bestimmte Dinge zu vermeiden im Bild oder Anweisungen, die auf Fotorealismus hinweisen. Also man kann die Prompts, Prompte. Man kann die natürlich auch entsprechend komplex gestalten. Und ich denke mal, ab einer bestimmten Komplexität kann man da durchaus von einer künstlerischen Schöpfungshöhe sprechen. Außerdem so einen zweiten Aspekt. Das Foto, was ich jetzt hier bei dem Buchcover verwendet habe, das ist ja, wie ich schon gesagt habe, dieses nachbearbeitet an einigen Stellen, nämlich in Photoshop, in dem ich ja, wie gesagt, den Schreibtisch aufgeräumt habe, die Augen angeglichen habe. Das ist auch wiederum eine Schwelle oder eine Möglichkeit, die Schöpfungshöhe hochzusetzen, weil man dann ja nicht nur der KI die Arbeit überlassen hat, sondern auch selber noch tätig geworden ist. Das sind Aspekte, die dazu beitragen, dass letztendlich der Mensch dann der Urheber ist. Wie gesagt, das ist nicht der Fall bei einem dreiwörtigen Prompt. Da wird dir wahrscheinlich das Urheberrecht nicht zugestanden. Wenn der Prompt länger ist und du vielleicht sogar noch Hand am Bild anlegst, bist eigentlich du der Urheber.
Ja, spannend. Dann kommen wir doch mal von den stehenden Bildern zu den bewegten Bildern. Also dass man mit so einem Textprompt, wie du es gerade beschrieben hast, nicht nur ein Bild sich generieren lassen kann, sondern dass man auch eine Anfrage in ein Tool reinschreiben kann und dann einen Film oder einen Videoclip als Ergebnis zurückbekommt. Kannst du da mal kurz einen Überblick geben, wie weit ist diese Technologie und was gibt es da schon für Tools? Vielleicht in zwei, drei Sätzen ganz kurz.
Ja, da haben sich eigentlich auch zwei Tools rauskristallisiert. Einmal auch wieder eine kommerzielle Plattform, Runway.
Runway?
Runway, genau.
Wie die Landebahn oder Startbahn.
Wie die genau wie diese. Ist eine sehr coole Sache, konnte anfangs 7-sekündige Clips generieren. Mittlerweile ist das Limit, ich weiß es nicht genau, aber es ist, glaube ich, bei über 20 Sekunden mittlerweile. Und was dabei rauskommt, ist schon sehr cool. Es ist allerdings natürlich immer noch als KI generiert sehr deutlich zu erkennen. Erreicht es nicht diesen Effekt, dass man wirklich ganz genau hinschauen muss, um zu erkennen, ob es ein echtes Foto ist oder KI generiert. Also bei den videogenerierten Dingen erkennt man es eben schon noch sehr deutlich. Was aber auch nichts Schlechtes heißen muss.
Woran sieht man das jetzt?
Ja, man erkennt zum Beispiel an der Bildwiederholungsrate, die ist noch recht dünn. Das heißt, das Bild ist noch nicht so flüssig und die Figuren ändern sich auch in der Szene. Das heißt, am Anfang sieht die Figur noch etwas anders aus wie später im Bild. Man kann damit natürlich auch spielen, gerade im Bereich Morphing. Also wenn man Dinge absichtlich verändert haben will, ist es sehr, sehr gut. Und es ist natürlich eine stilistische Sache. Man kann hier sich einfach Clips erzeugen, die gegebenenfalls für bestimmte Social-Media-Nachrichten geeignet sind. Es ist noch nicht so weit, dass man damit jetzt wirklich an Filmproduktion denken könnte oder an richtige große Produktionen. Es ist momentan so, dass man es eben ja als Clipform verwenden kann für ganz, ganz bestimmte Use Cases, vor allem eben auf Social Media eben lässt sich das gut unterbringen. Und neben OneRay gibt es eben noch Stable Diffusion Video. Also man kann auch in Stable Diffusion mittlerweile Videos erzeugen. Da gibt es verschiedene Module und Erweiterungen. Es gibt auch mittlerweile verschiedene User-Interfaces für Stable Diffusion. Das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Da könnte man, glaube ich, nochmal eine ganze Extra-Folge dazu machen über Videoerzeugung. Oder natürlich, man schaut einfach mal in das Buchkapitel rein, das entsprechende, was sich über Videogenerierung beschäftigt, weil da gibt es auch mittlerweile ganz, ganz, ganz viel, was man da machen kann, auch im Bereich Transkription. Wie gesagt, da kann man sich jetzt total verlieren, aber die wichtigsten Player zum Anschauen wären eigentlich Runway und Stable Diffusion.
Und auch da wieder Stable Diffusion muss man sich runterladen vermutlich, aber Runway, wie leicht ist da der Einstieg? Hast du da ein Gefühl dafür?
Runway, der Einstieg ist auch ziemlich einfach, weil man hier mit dem Prompt arbeitet, ähnlich wie bei DALL-E oder bei Midjourney. Man schreibt einen Prompt wieder idealerweise auf Englisch. Englisch ist bei sowas einfach immer besser momentan. Wenn man jetzt mit Englisch nicht ganz so fit ist, würde ich fast empfehlen, schreib den Prompt auf Deutsch und lass ihn dir mit DeepL oder mit Google Translate übersetzen ins Englische und nutzt den Prompt dann. Aber auch hier mal, auch, wie gesagt.
Auch nochmal ein guter Tipp und nur noch kurz der Hinweis, ich glaube, dein Buch, ich durfte ja schon mal in der Vorabversion reinschauen, ist voll von solchen Tipps. Also es ist wirklich für den Praxisanwender gedacht. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich dich aber unterbrochen.
Nein, gar kein Problem. Wie gesagt, Runway ist eben deswegen so spannend, weil man eben mit einem einfachen Textprompt schnell ins Ergebnis kommt. Und wie gesagt, wenn man etwas technisch versiert ist und von On-Prem nicht scheut, von der Installation nicht scheut und eine gute Grafikkarte hat, dann gerne auch mal Stable Diffusion angucken.
Das heißt, dieser Streik, den sie in Hollywood hatten, wo die Autoren, die Drehbuchschreiber gestreikt haben, klar, es ging um Geld, aber es ging auch so ein bisschen um die Angst, dass der ihren Jobs wegfallen werden. Vielleicht mit ChatGPT als Ersatz für einen Drehbuchautor, aber der Hollywood-Regisseur oder der Filmemacher, der dann an der Kamera steht, die müssen sich noch keine Sorge machen, weil bislang kommen da diese Tools noch nicht dran. Habe ich das richtig gehört?
Nein, wenn man mal wirklich an... Also eigentlich kann man es fast bei allen Tools so sagen. Je größer das Machwerk sein soll, je weniger kann da eine KI momentan den Menschen das Wasser reichen. Es ist genauso wie mit Büchern. Man kann nicht ChatGPT einen Prompt geben und sagen, schreib mir mal bitte ein Buch zu dem Thema. Also ja, ChatGPT schreibt dir vielleicht mal 5 Seiten zu dem Thema oder eine Gliederung, aber eben kein ganzes Werk. Und genauso ist es auch mit Bildern und mit bewegten Bildern. Ein ganzer Film, das ist einfach illusorisch. Das wird noch viele Jahre dauern, bis man mal diese Längen generieren kann. Und selbst dann ist immer auch die Frage, auch nach der künstlerischen Begabung. Auch wenn eine KI häufig das Gefühl vermittelt, dass da etwas denkt oder etwas sich etwas Gedanken macht oder vielleicht sogar ein Bewusstsein hätte, es ist alles mehr oder weniger eine Illusion. Das heißt, da ist nichts, was sich Gedanken macht oder was sich Ideen macht über einen kreativen Effekt. Wir haben es ja in der letzten Folge schon besprochen, Florian, dass ganz viel hinter den Modellen oder fast alles hinter den Modellen ist Statistik. Das ist natürlich eine banale Vereinfachung zu sagen, es ist nur Statistik. Aber auf der anderen Seite, es ist auch nichts, was sich jetzt tatsächlich große Gedanken macht über Dramaturgie, also über die Spannungskurve im Film. Das sind wir noch weit davon entfernt.
Das heißt, so ein richtig guter Film, der dann vielleicht auch noch mal eine tiefere Bedeutung irgendwie hat und einen zum Nachdenken anregt, da sind wir noch ganz, ganz weit von entfernt. Da brauchst du wirklich den Filmemacher, der weiß, wie man sowas macht. Im Zusammenhang jetzt mit den Filmen oder diesen Videoclips kann man es ja eigentlich eher sagen, sind ja, wie du sagst, nur so Sekunden- oder minutenlange Clips. Sieht man das ganz deutlich, dass da oft dann sogenannte Halluzinationen vorkommen. Das Thema ist aber auch relevant für stille Bilder oder für Texte, zum Beispiel generiert mit ChatGPT oder mit anderen Modellen.
Richtig, ja.
Sag mal ganz kurz, was Halluzinationen sind. Also jetzt vielleicht gerade mal im Zusammenhang mit den Videos und dann habe ich da noch mal eine Frage zu.
Ja, das sind einfach fantasierte Dinge, die so in dem Kontext keinen Sinn ergeben. Stell dir vor, du willst ein Video erstellen lassen mit dem Hund und der Hund hat plötzlich auf beiden Enden einen Kopf, zum Beispiel. Ja. Ist creepy, ist nicht schön und auch nicht wirklich wahrheitsgemäß, aber jetzt sowas kann passieren. Und sowas, wie du sagst, passiert auch bei Bildern, bei Text oder bei allem anderen, was eine KI machen kann.
Und du sagtest, bei den Videos ist es häufig noch zu sehen, auch dass sich dann Personen irgendwie oder Hunde jetzt in einem Video dann verändern, also dass dann auf einmal noch ein Kopf wächst oder dass irgendwie auf einmal
die Proportionen nicht stimmen, genau, die Proportionen nicht stimmen, dass plötzlich der eine Arm länger ist wie der andere oder in der vorherigen Einstellung war, keine Ahnung, war die Person wesentlich kleiner, in der nächsten ist er groß gewachsen. Also ja, diese Dinge sind bei Videos einfach sehr, sehr augenfällig.
Das ist ja der Versuch von der KI, irgendwie deiner Anforderung gerecht zu werden. Ja, also es gibt natürlich auch Fälle, bei ChatGPT sieht man das manchmal, da sagt dann ChatGPT, sorry, da kann ich dir nicht weiterhelfen, das kann ich nicht beantworten. Meistens, wenn so eine Antwort kommt, kann man das dann nochmal umschreiben und dann sozusagen das Programm zwingen, doch irgendwie was auszuspucken. Und in diesem Versuch eben, deiner Anfrage gerecht zu werden, kommen dann halt auch Artefakte vor, sei es jetzt im Bild, sei es im Text, die einfach irgendwie der Realität nicht entsprechen. Ja, da werden einfach, also wie du ja schon sagtest, statistisch gesehen die besten Pixel oder die besten Worte irgendwie rausgesucht. Und diese Kombination an Wörtern oder Pixeln, die kann natürlich auch für unsere reale Welt gar keinen Sinn machen. Jetzt gibt es da zwei Ansichtsweisen. Das eine ist, dass man halt irgendwie sagt, ja, siehst du, das zeigt noch die Schwäche dieser generativen KI-Modelle. Die sind halt nicht so weit, die sind halt wirklich nicht intelligent im engeren Sinne des Wortes. Andere zum Beispiel, ich habe neulich ein Interview gehört mit Sam Altman, der CEO von OpenAI. Der sieht es eher als Feature als Bug, wobei der natürlich auch ein Produkt zu verkaufen hat. Aber der sagt, ja, in kreativen Anwendungen willst du das ja auch, dass die KI mit kreativen Lösungen daherkommt. Das macht es ja gerade aus. Wie siehst du das? Was ist da deine Meinung zu diesem Problem?
Ja, natürlich hat da Sam Altman recht, um zu überlegen, ist es wirklich ein Problem oder ist es einfach Teil einer Ideenfindung? Ich habe es ja am Anfang von unserem Gespräch schon erwähnt, KI als Sparring-Partner. Und ich denke, dass der Effekt in Zukunft vermutlich geringer ausfallen wird, weil wir bleiben ja nicht am Stand heute stehen, sondern die KI-Modelle werden hier weiterentwickelt. Wir werden vermutlich auch irgendwann ein GPT-5 sehen. Es wird einfach weitergehen. Und ich denke mal, man wird natürlich auch das adressieren, weil die Halluzinationen sind natürlich nicht immer ein wünschenswerter Effekt, auch wenn es vielleicht beim kreativen Prozess gar nicht so verkehrt ist. Der wichtigste Punkt ist einfach, dass man nichts unkontrolliert übernimmt, dass man eben nicht einfach eine KI-generierten Text übernimmt und davon ausgeht, dass der komplett stimmt. Ich habe das auch in dem Buch in einem schönen Beispiel veranschaulicht. Da hatte ich einen Prompt, der ging um eine Textgenerierung und es ging darum, eine Beschreibung, es ging um Frankfurt und es ging um den Palmgarten. Alle Frankfurter werden jetzt wissen, im Palmgarten gibt es ganz schöne Gewächshäuser mit verschiedenen Klimazonen, die viele, viele Pflanzen beherbergen. Aber ChatGPT hat es beschrieben mit, dass es im Palmgarten exotische Pflanzen und Tiere gibt. Und jetzt ist es so, in Frankfurt gibt es auch einen Ort mit exotischen Tieren, das ist allerdings der Zoo. Der ist im anderen Stadtteil. Das ist nicht der Palmgarten. Aber trotzdem hat es hier ChatGPT über einen Kamm gekehrt und hat halt eben die Tiere mal kurzerhand in den Palmgarten verfrachtet.
Weil es halt irgendwie logisch ist, weil halt im Internet 1000 Sätze gibt mit exotische Tiere und Pflanzen. Also das kommt immer so in einem Satz vor, diese zwei Wörter.
Richtig. Und vermutlich, weil sich das textuell, also es ging darum, ich wollte eine Beschreibung zu Frankfurt haben und textuell klang das einfach wunderbar. Es hat sich sehr gut angehört. Es klingt schön, es klingt schön und es klingt richtig.
Es klingt plausibel.
Der Punkt ist, es ist aber nicht richtig. Und das ist eben der wichtige Punkt, den ich auch, glaube ich, im Buch 10-mal an verschiedenen Stellen erwähnt habe. Nicht, weil ich mich unbedingt gerne wiederhole, sondern weil es einfach enorm wichtig ist. Wir müssen, wenn wir was KI generieren lassen, wir müssen das hinterfragen und auf keinen Fall als Copy-Paste nehmen. Man muss es als Entwurf sehen. Was die KI dir entwirft, ist von deinem Sparringspartner als Entwurf, als Idee zu sehen, aber es ist eben nicht die fertige Lösung. Und wenn man das als fertige Lösung verwenden würde, würde man sich damit eigentlich keinen Gefallen tun.
Das heißt aber auch, also ich habe ja, glaube ich, in Folge 3 war es, da haben wir ja mit Wladimir Alexejew gesprochen gehabt, der Community Ambassador bei OpenAI ist und sehr viel im Bereich der Kunst auch mit KI macht. Aber da habe ich ja auch gesagt, ich verstehe, dass das ein interessantes Tool für Künstler ist, ein interessantes Tool, wie du es jetzt beschreibst in deinem Buch, für Leute, die Inhalte erstellen müssen, sei es Blogposts, sei es Newsletter, sei es Pressemitteilungen, Social-Media-Posts. Es gibt viele Anwendungen, wo wir oft mal so ein bisschen so eine kreative Hilfe brauchen, weil wir so ein bisschen auf dem Schlauch stehen. Ach Gott, jetzt soll ich schon wieder in der Pressemitteilung zusammenfassen. Da lasse ich mir doch gerne mal helfen. Aber so die ganz große Anwendung im beruflichen Alltag, habe ich ja damals gesagt, die vermisse ich noch so ein bisschen, genau aus diesem Grund, weil man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass die Fakten alle richtig sind. Und das ist ja das, worauf es im beruflichen Alltag oft ankommt. Also es kommt natürlich jetzt aufs Gebiet drauf an, aber wenn ich jetzt in einer Kanzlei arbeite als Rechtsanwalt, dann muss ich dem Text 100% vertrauen können, sonst kriege ich Schwierigkeiten. Ja. Und da gibt es aber Versuche, dieses Problem zu beheben, indem man dann zum Beispiel eine Anbindung ins Internet schafft. Also die ersten Modelle, die ersten GPT-Modelle hatten ja gar keine Anbindung ans Internet. Jetzt gibt es ja Anbindungen, wo dann die KI dann das selber nochmal googeln kann, ob das so stimmt von den Fakten. Also das ist so die Richtung, in die es geht.
Absolut richtig, ja. Florian, da hast du absolut recht. Dass KI künftig Fakten selbst checkt, ist, glaube ich, ein Weg, den wir sehen werden. Wobei man natürlich auch dran denken muss, dass nicht alles, was man sich ergoogeln kann, also was sich die KI ergoogeln kann, unbedingt auch dann richtig ist. Das heißt, wir werden, glaube ich, als Menschen nicht umwegkommen, gerade wenn wir wirklich faktenbasiert arbeiten, um auch die Fakten nochmal gegenzuchecken.
Okay, guter Punkt. Okay, nee, dann haben wir jetzt über Text gesprochen, ChatGPT, wie gesagt auch ganz ausführlich in der vorherigen Folge, Folge 15 war das, glaube ich. Wir haben jetzt über Bilder gesprochen, wir haben über Videos gesprochen. Ein Medium fehlt noch und das ist das Audio. Und du hast es vorhin schon angedeutet, für die Produktion dieses Podcastes tun wir tatsächlich auch einige KI-Tools verwenden. Und deswegen ist es ein ganz spannendes Beispiel, was du ja dann auch in deinem Buch verwendest. Wenn ich das richtig überblicke, dann müssen wir das jetzt aber in zwei Bereiche unterteilen. Das eine sind auch wieder so generative KI-Tools, mit denen man sich Audio, also Tonmaterial erstellen lassen kann. Einerseits sind es Stimmen, also sich Text ausgeben lassen kann in gesprochener Form. Andererseits sind das Musikclips, ähnlich wie bei den Videos. Und dann gibt es noch einen zweiten Bereich, das sind dann eher klassische KI-Tools, also jetzt weg von dieser generativen KI, mit denen man sich dann bei der Nachbearbeitung, sei es der Schnitt, sei es die Tonbearbeitung, helfen lassen kann. Da gibt es ganz verschiedene Anwendungen. Gehen wir die doch beide mal ganz kurz durch. Vielleicht fangen wir an mit diesen generativen KI-Tools. Kannst du da auch noch mal einen kurzen Überblick geben über die Landschaft? Wie sieht es da zurzeit aus? Was ist heute schon machbar? Wo geht da die Reise hin?
Also es lässt sich natürlich Stimme erzeugen. Da gibt es verschiedene Tools, wie zum Beispiel Merv AI. Und
wenn ich jetzt sage, Stimme erzeugen, was? Man kennt es ja, so diese Roboterstimmen von irgendwelchen Telefonansagen.
Ja, die Stimmen sind tatsächlich ziemlich gut. Das ist ja auch der KI-Ansatz, weil diese Computerstimmen, die waren ja schon vorher also möglich.
Die klassischen, genau, die gibt es schon seit
Jahrzehnten. Genau, das gab es ja schon seit Jahrzehnten, da die im Prinzip immer nur einzelne Silben zusammensetzen und dazu brauchst du ja auch keine KI. Die KI ist tatsächlich in dem Sinne eingesetzt, dass die Sprache auf eine Weise synthetisiert wird, dass sie auch wirklich natürlich und echt klingt. Und da hat sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch nochmal sehr, sehr viel getan, sodass man eine Ansage zum Beispiel KI generieren lassen kann, für einen Podcast zum Beispiel, dass man einen Jingle generieren lassen könnte. Das Jingle, das ihr zum Beispiel zu Beginn unseres Podcasts hört, ist auch mit Merv AI generiert worden. Und
also die Textansage, ne, um genau zu sein.
Genau, die Textansage. Und die klingt eigentlich auch schon, also Also aus meiner Sicht klingen die überzeugend realistisch. Ja, Müsst ihr Hörer natürlich uns in unseren Kommentaren mal auf Social Media mal Feedback geben, ob wir damit richtig liegen oder nicht. Aber aus unserer Sicht klingt das schon mal relativ gut.
Ja, da muss ich zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, also es geht natürlich um diese Sprachansage, hier die Digitalisierung und wir, der Technologie-Podcast. Das ist mit KI generiert. Die Musik, und da bin ich ganz stolz drauf, das sind noch echte Musiker. Die könnt ihr auch mal auschecken. Die haben wir auch immer in unserer Podcast-Beschreibung mit erwähnt. Die haben super tolle Sachen auf YouTube. Das ist noch echte, menschgemachte Musik. Aber die Ansage, die Sprachansage, wie gesagt, das ist von der KI generiert. Und ganz ehrlich, Alex, ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, als wir das gemacht haben. Wir hatten ja auch damals überlegt, ob wir das vielleicht von einer professionellen Sprecherin einsprechen lassen. Das hätten wir auch machen können. Es war dann eigentlich gar nicht mal so, also es kostet natürlich ein bisschen Geld, aber es war gar nicht, glaube ich, so sehr das Geld, was das Problem war. Es war eher so die Logistik dahinter, dass man dann verschiedene Beispiele hin und her schickt und sich dann doch nochmal einen anderen Text überlegt und so weiter. Und das geht natürlich mit so einem KI-Tool viel einfacher, weil du schreibst einfach den Prompt wieder, also diese Eingabe, schreibst du einfach um, wenn du es jetzt doch nochmal anders überlegst und den Satzbau nochmal änderst, schreibst du es einfach um und drückst wieder auf Play und dann wird wieder der neue Text ausgegeben. Also das ist in der Bearbeitung viel einfacher und viel schneller. Nichtsdestotrotz, ich sag da, warum ich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe. Ich kenne nämlich jemanden, der als Sprecher arbeitet und zumindest nebenberuflich dann auch ab und zu so Texte einspricht für verschiedene Anwendungen. Also zum Beispiel so Ansagen an der, ne, bitte am Bahnhof, bitte zurücktreten, der Zug fährt ein, oder am Flughafen, der Flug so und so steht zum Einstieg bereit. Das sind ja oft vorgefertigte Ansagen, die aber ein echter Sprecher eingesprochen hat. Und dadurch, dass ich halt jemanden kenne, der das macht, tut es mir dann doch irgendwie leid, weil das wirklich so eine Situation ist, wo ich denke, da wird in den nächsten Jahren ziemlich viel an Arbeit wegbrechen in diesem Feld, weil, wie gesagt, das eigentlich mit einer KI dann viel schneller und viel einfacher zu machen ist.
Da hast du wahrscheinlich recht, Florian. Man muss jetzt dazu sagen, unser Podcast ist halt auch noch sehr, sehr, sehr jung. Und da wir uns mit dem Thema KI beschäftigen, fand ich es eigentlich auch nur allzu naheliegend, an der einen oder anderen Stelle auch die KI-Tools tatsächlich einzusetzen. Genau das Analoge zum Buchcover. Wenn sich ein Buch eben über KI beschäftigt, warum nicht an der einen oder anderen Stelle es auch dann tatsächlich in praktischen Nutzen bringen? Deswegen fand ich es jetzt ja für einen Tech-Podcast durchaus plausibel, mal so eine KI-Lösung auch einzusetzen. Aber du hast natürlich recht, mit professionellen Sprechern zu arbeiten, ist natürlich nochmal was anderes. Und auch hier wieder die Überlegung, wenn man sich ein komplettes Hörspiel machen lassen würde, also eine Vertonung von einem Roman zum Beispiel, ich denke, da ist es dann auf jeden Fall die bessere Möglichkeit oder die bessere Erfahrung für den Hörer, dann auch auf einen professionellen Sprecher zu setzen, während es eben bei kleinen Fragmenten, wie eben diesem Jingle, durchaus auch eine KI tut.
Das ist vermutlich die Richtung, in der es jetzt in diesem Berufsfeld, aber auch in ganz vielen anderen Berufen gehen wird. Deshalb kleinere Anwendungen dann auch von dem Podcast-Macher jetzt selber gemacht werden können. Größere Anwendungen, und da gebe ich dir vollkommen recht, gerade als großer Fan von Hörbüchern, das kann noch kein Computer. Und da bringt natürlich auch der Sprecher dann auch was mit. Ne? Der tut ja dem Hörbuch noch was hinzufügen, indem er das an den richtigen Stellen richtig intoniert. Also die Absicht, die Gefühlslage der Geschichte, die da erzählt wird. Ich finde es auch immer ganz toll, wenn die Autoren selber ihre Bücher lesen, weil dann hat man irgendwie nochmal so die Stimme von dem Autor so im Ohr. Aber da haben wir ja schon öfter mal gesagt, wir wollen eine Folge zu machen. Das müssen wir auch unbedingt dieses Jahr machen, dass wir da nochmal detaillierter drauf eingehen, was das mit den Jobs dann macht, diese ganzen neuen KI-Tools. Aber ich wollte nur einmal gerade loswerden, das schlechte Gewissen. Nichtsdestotrotz bin ich mit unserem Jingle auch sehr happy. Und wie gesagt, es ist ja auch noch eine echte Band, die da spielt.
Eigentlich noch viel spannender ist die Möglichkeit, bestehende Aufnahmen zu verbessern. Und Florian, magst du uns da vielleicht mal einen Einblick geben, wie der Podcast sich noch anderen KI-Tools zunutze macht, um die Qualität einfach der Aufnahme zu verbessern?
Ja, kann ich vielleicht mal ganz kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ja der, der dann oft mit diesen Audioaufnahmen kämpft, nach der Aufnahme mit diesen Audiodateien kämpft.
Tut mir übrigens immer sehr leid, also da habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen.
Ja, dafür ist ja hier gute Arbeitsteilung, die wir machen. Dafür machst du ja in anderen Bereichen mehr. Genau, es sind auch das lässt sich wieder unterteilen. Also zum einen ist es der Schnitt. Also was ja viele nicht wissen, aber ganz häufig gerade bei Podcasts der Fall ist, dass die nachher schon auch zu einem großen Teil geschnitten werden. Also dass vielleicht mal Halbsätze oder Sätze rausgeschnitten werden, wenn man sich dann überlegt, nee, das wollte ich eigentlich so doch nicht gesagt haben. Oder dass man Sprechpausen, Denkpausen rigoros rausschneidet. Füllwörter werden auch gerne oft geschnitten, gerade wenn sie zu viel sind. Und da setzen wir jetzt für unseren Podcast ein Tool ein, das nennt sich Descript. Die gleiche Funktionalität kommt jetzt aber auch in anderen Tools, auch in professionellen Audio- und Videobearbeitungstools, wie sie zum Beispiel von Adobe auf dem Markt gibt. Die übernehmen das jetzt auch, dass man nämlich nicht mehr die Tonkurve selber bearbeitet, weil ich sag dir eins, wenn du so eine oder anderthalb Stunden Tonmaterial hast, da kannst du dich ganz schnell in diesen Tonkurven verlieren. Und was es jetzt halt gerade bei Descript, aber wie gesagt auch bei anderen Tools viel einfacher macht, ist, dass sie dir automatisch wiederum KI-basierend ein Transkript erstellen, also einen Text erstellen von dem Gesagten, von dem gesprochenen Wort. Und das kannst du dann eigentlich wie ein Word-Dokument fast editieren. Also kannst da dann einen Satz rausstreichen, kannst vielleicht auch nochmal Sätze umstellen, wenn du von der Reihenfolge meinst, dass das irgendwie Sinn macht. Also du findest dich auch viel leichter zurecht, kannst sofort dahin springen, wo du hin willst. Auch wenn du danach dann nochmal vielleicht für YouTube oder Instagram einen kürzeren Clip erstellen willst, kannst du ganz schnell die entsprechende Stelle rausschneiden, die du dort zeigen willst. Also das ist das eine. Das sind so KI-generierte Tools, mit denen man den Schnitt macht. Und dann das andere ist die Tonbearbeitung. Kann man das so sagen? Die Post-Production?
Kann man so sagen, ja.
Genau, also wir haben ja auch öfter mal Gäste, die dann vielleicht mit einem einfachen Mikrofon sich einwählen. Oder wir hatten auch schon das eine oder andere technische Problem oder mal einen Betonmischer, der an der Hauswand vorbeifährt. Also Hintergrundgeräusche ist ja so ein klassisches Problem bei Audioaufnahmen. Aber auch der Equalizer, wie du das einstellst von den Tonhöhen her, Atemgeräusche. Es gibt also Sachen, die man noch verbessern kann und da verwenden wir mehrere Tools, je nachdem, wie gut oder wie schlecht die Aufnahme ist. Ein Tool, was wir immer verwenden, ist Auphonic. Das ist so ein KI-basiertes Tool, wo man die verschiedenen Tonspuren hochlädt und was dann je nach Voreinstellung die Tonhöhen angleicht, die Lautstärke angleicht, einen Kompressor drauflegt. Und dann halt also das sogenannte Master-Editing zum Schluss macht und dass das dann einen geschliffenen Sound hergibt. Wie gesagt, wenn man jetzt größere Probleme hat, zum Beispiel starke Atemgeräusche, weil ein Sprecher exzessiv ins Mikrofon geatmet hat, da gibt es dann nochmal spezielle Plugins für Audio-Bearbeitungstools, die dann auch KI-basiert dann nach so typischen Atemgeräuschen suchen und es einem dann ein bisschen einfacher macht, es dann ein bisschen runterzudrehen. Ganz rausschneiden würde man es vermutlich nicht, aber zumindest ein bisschen runterdrehen, dass es nicht ganz so in den Vordergrund springt. Also Tonaufnahme ist ja ein sehr komplexes Unterfangen. Also es kommt ja immer vom Sprecher an, vom Mikrofon, vom Winkel, wie das Mikrofon aufgebaut ist, von der Raumumgebung, wie viel Hall da ist und so weiter und so fort. Da könnte man alleine nochmal eine ganze Folge zu machen. Aber auch hier kommen verschiedene KI-Tools zum Einsatz, die du ja dann auch in deinem Buch benennst. Und wenn jetzt jemand sagt, na gut, ein Podcast, das mache ich jetzt nicht, das kann man auch schon in anderen Fällen einsetzen. Also Webinare. Wir beide haben ja mal lange Zeit für eine Firma gearbeitet, wo wir viel auch so Webinare gemacht haben oder so Kurse aufgenommen haben, die dann auch auf YouTube hochgeladen wurden. Also so im professionellen Umfeld kann man sich dann schon auch von solchen Tools helfen lassen, um dann die Klangqualität noch mal ein bisschen zu verbessern.
Na, danke mal wir hören ja das Ergebnis in jeder Podcast-Folge.
Und sind auch nicht alle gleich, muss man ganz ehrlich sagen. Wir lernen natürlich auch dazu und auch vom Equipment her haben wir auch noch mal ein bisschen was investiert in den letzten Monaten. Aber am Anfang, und das ist ja auch der Grund, warum wir dann auch mit dieser KI-Stimme angefangen hatten, am Anfang muss man sich natürlich überlegen, das ist jetzt nur ein Hobby. Wir wissen gar nicht, wie lange wir das machen. Wir wollen es einfach mal probieren. Da ist es natürlich auch legitim, dass man dann auf solche Tools zurückgreift. Während wenn jetzt jemand vielleicht, wenn jetzt eine Firma einen Podcast aufsetzt und die dann gleich von Anfang an eine Podcast-Agentur anheuern, die das für einen produzieren, da ist natürlich ein ganz anderes Unterfangen. Aber wenn man das so nebenbei als Hobby macht, ist es natürlich unheimlich hilfreich, wenn man lauter so kleine Tools hat, mit denen man dann noch ein bisschen was rausholen kann, auch wenn man vielleicht jetzt an ein professionelles Tonstudio nie rankommen würde.
Ja, wobei gerade an die Sachen mit den Versprechern, die man dann mal rausoperieren muss, das sind ja auch Sachen, mit denen komplexere Studios oder Unternehmen arbeiten oder daran arbeiten. Und für die ist ja dann auch so ein Tooling ganz interessant, dass man ja sich Wörter mit Descript zum Beispiel einfach rausschneiden kann, ohne groß in der Tonkurve danach suchen zu müssen. Also ich denke, das ist auch durchaus für in Anführungszeichen große Produktionen interessant. Und ja, du hast recht. Ich meine, wir sind natürlich auch in einer Lernsituation mit diesem Podcast, haben auch immer wieder verschiedene Gäste mit unterschiedlichem Equipment, mit ganz unterschiedlichen Störgeräuschen, mit Qualitätsunterschieden. Der eine ist ein Podcast-Profi, der andere ist zum ersten Mal in einem Podcast-Interview und somit kommen natürlich auch immer ganz neue Herausforderungen. Und wenn man sich damit KI-Tools helfen lassen kann, ganz ehrlich, warum nicht?
Ja.
Warum sollte man sich nicht da etwas Arbeit abnehmen lassen und dann auch zu Ergebnissen kommen, die man vielleicht ohne KI auch gar nicht erreicht hätte? Weil ganz ehrlich, manche Schritte würde man vielleicht von Hand auch so gar nicht umsetzen.
Nee, also ich würde jetzt nicht eine Stunde lang durch so eine Aufnahme gehen und jedes Atemgeräusch händisch runterregeln. Also das wäre mir zu viel Arbeit. Die Zeit habe ich gar nicht, ja.
Genau, und genau das trifft natürlich auch dann wiederum auf viele andere Bereiche der Inhaltserstellung mit KI, dass man eben Dinge einfach sonst ohne KI gar nicht getan hätte. Zum Beispiel, wenn man nochmal zur Pressemitteilung zurückkommt, vielleicht hätte man die gar nicht in sämtliche andere Formate, Blogposts, Social Media Kanäle umgesetzt, wenn man es nicht einfach mit einer KI sich zumindest im Entwurf hätte hier helfen lassen können. Und daher ist eben KI eine wunderbare Angelegenheit, um Dinge umzusetzen, die wir sonst vielleicht gar nicht gemacht hätten.
Ja, ist ein guter Punkt. Also das war jetzt vielleicht auch ein bisschen düster von mir, also dass da Jobs wegfallen. Klar, das wird es auch geben, aber es werden halt auch einfach Sachen gemacht, wie du gerade sagst, die vorher gar nicht gemacht wurden. Also da wird dann sozusagen die Arbeit produktiver, ohne dass jetzt Jobs wegfallen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick jetzt gegeben, in welchen Bereichen das jetzt mit der generativen KI passieren wird. Also wie gesagt, Audio, Video vielleicht noch nicht ganz so weit, wie wir gehört haben. Bilder, Text sowieso. Ja, danke dir, Alex, für diesen Überblick. Ich glaube, so viel kann ich verraten. In dem Buch hast du noch viele weitere Beispiele. Du hast auch noch ganz detaillierte Tipps, wie man so Prompts schreibt. Also gerade bei ChatGPT kommt es ja wirklich drauf an, wie genau man diese Anweisungen gibt. Insofern kann ich das den Leuten nur empfehlen, das Buch, die da einsteigen wollen, mit diesen KI-Tools mal zu arbeiten. Es ist sehr praxisorientiert, das Buch. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, zwei Fragen eigentlich. Die eine wäre dann unsere Abschlussfrage zur Lieblings-App oder Lieblings-Webseite. Aber nochmal zum Buch jetzt die Frage, wann kommt es überhaupt raus? Kann man das schon kaufen, Alex?
Ja, Florian, vielen Dank für die Nachfrage. Das Buch erscheint am 31. Januar 2024 und damit vermutlich im ähnlichen Zeitraum, wie auch diese Podcast-Folge erscheinen wird. Das heißt, je nachdem, wann ihr die hört, könnt ihr das Buch vermutlich schon online oder in eurer Lieblingsbuchhandlung kaufen. Erscheint beim MITP Verlag und wie gesagt heißt KI für Content Creation. Wird also jetzt, wenn ihr die Folge hören könnt, vermutlich dann auch schon zu haben sein.
Super. Und damit würde ich sagen, das war unsere Buchempfehlung für diese Folge. Wir tun ja immer gerne mal Bücher erwähnen, die wir gerade lesen. Hast du noch eine App oder eine Webseite, die du gerade zurzeit verwendest und empfehlen kannst?
Ja, tatsächlich würde ich diesmal ein bisschen vom Schema abweichen und weder eine App noch ein Buch empfehlen, sondern tatsächlich einen Film, der auch passend zum Thema sich stark um KI dreht. Ihr wisst ja vielleicht aus meinen vergangenen Empfehlungen, ich lese auch gerne mal Science-Fiction-Bücher. Ich mag Science-Fiction generell und gerade im KI-Kontext ist Science-Fiction natürlich auch eine spannende Möglichkeit, wie man die Zukunft sehen könnte. Und ich habe jetzt eine Filmempfehlung. The Creator ist ein ganz toller Science-Fiction-Film, handelt um das zukünftige Zusammenleben von KI und Menschen. Ich finde es ziemlich gut gemacht, nicht nur visuell, sondern auch die Story gibt einige schöne Gedankenexperimente her.
Ah ja, sehr schön.
Florian, hast du noch eine Empfehlung?
Ich habe eine App-Empfehlung mitgebracht. Hat sich gerade so ergeben, dass mir von Freunden eine App empfohlen wurde, die ich eigentlich ganz praktisch fand in der Situation, in der ich war. Welche Situation war das? Ich war nochmal beim Skifahren. Und fährst du eigentlich Ski, Alex? Ich weiß es gar nicht von dir.
Ja, Florian, ich bin kein guter Skifahrer. Ich habe das schon in meiner Zeit am CERN, war ich schon ein paar Mal Skifahren, aber irgendwie zieht es mich immer irgendwie ans Meer zum Schnorcheln und zum Tauchen.
Okay, auch schön. Ja, CERN in Genf, da war ich auch in der Nähe. Wir sind auch durch Genf durchgekommen und waren dann in den französischen Alpen, wie gesagt, Skifahren. Und alle, die mit Skiern oder mit Snowboard unterwegs sind, die kennen diese Situation. Es war jetzt ein etwas größeres Skigebiet, du bist mit Freunden unterwegs, vielleicht nicht alle das gleiche Niveau, die einen fahren schon ein bisschen besser, die anderen nicht ganz so gut, die einen sind mit dem Snowboard unterwegs, die anderen mit Skiern. Also man verliert sich dann oft auch mal aus den Augen, der eine biegt irgendwo anders ab wie der andere. Jetzt hast du in den Bergen nicht immer den besten Handyempfang, um dich dann wieder zusammen zu telefonieren. Hinzu kam jetzt, und die Situation kennt auch jeder, der öfter mal auf dem Berg ist, dass dann auch so Nebelschwaden da durchzogen und man sich manchmal gar nicht mehr gesehen hat. Und da haben wir dann irgendwann beim Mittagessen gesessen, da hat die eine Freundin gesagt, lasst uns doch alle die Slope-App installieren. Hast du davon schon mal gehört, von der Slope-App, Alex?
Nein, aber es klingt nach einer Ski-App.
Genau, das ist eine App für Skifahrer und Snowboarder. Die hat viele Funktionen, die kann dann auch deinen Fortschritt sozusagen tracken. Also die zeichnet genau auf, welche Hänge du wann wo gefahren bist und wie schnell und so weiter. Also es hat auch so ein bisschen so ein Element von einem Fitness-Tracker. Aber die Funktion, die ich jetzt hier ganz spannend fand in dem Kontext, den ich gerade erklärt habe, war, dass du dich mit deinen Freunden verknüpfen kannst über die App und dass du dann auf einer Karte von dem Skigebiet genau siehst, wer gerade wo an welchem Hang oder an welchem Lift ist. Und das heißt, wenn du dich aus den Augen verloren hast im Nebel oder weil der eine schneller war als der andere, kannst du immer wieder dich wiederfinden, auch in so einem großen Skigebiet. Und das Ganze geht über GPS, also du bist nicht auf eine stabile Handyverbindung angewiesen.
Klingt nach einer tollen Sache für alle, die Skifahren. Wie gesagt, ich bin da leider nicht mehr ganz so tief drin im Skifahren, aber klingt nach einer tollen Sache. Danke für die Empfehlung.
Ja. Nee, und es ist ja noch Winter, es ist ja noch Skisaison. Ich dachte, vielleicht ist es auch ein nützlicher Tipp für den einen oder anderen Zuhörer oder die eine oder andere Zuhörerin. Also wenn ihr Skifahrt, könnt ihr mal ausprobieren. 3 Tage kostenlos, danach wird es leider zahlungspflichtig. Aber ja, das war meine App-Empfehlung für heute. Und damit, denke ich, sind wir durch. Danke für den Überblick über dein neues Buch. Glückwunsch nochmal. Ist, glaube ich, jetzt dein 5. oder 6. Buch schon, wenn ich richtig mitgezählt habe.
Kommt darauf an, wie man zählt. Ich glaube, es ist jetzt das je nach Zählweise ist es das sechste Buch. Und Zählweise sage ich deswegen, weil einige Bücher in deutsch-englischen Fassungen sich zumindest überschneiden.
Ah ja, gab auch schon einige Übersetzungen.
Wenn man großzügig zählt, sind es insgesamt schon 6 Werke, genau, ja.
Wahnsinn. Ja gut, nee, dann danke, dass du uns da so ein bisschen durchgeführt hast, was du da gelernt hast im Bereich der generativen KI und dieser neuen KI-Anwendungen. Ich glaube, das Thema KI wird uns auch noch in den nächsten Folgen weiter begleiten. Daher, wenn euch das interessiert, tut gerne den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Und ich würde sagen, Alex, wir hören uns bei der nächsten Folge.
Dorian, wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank euch Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und bis demnächst.
Bis dann. Ciao, Alex.
Ciao, Florian.
Das war die Digitalisierung und wir, der Technologie-Podcast mit Alex und Florian. Jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt.